wirklich ganz bewusst möchte ich euch danken. Und zwar danken im Namen von Jesus. Ich möchte euch danken für euren Glauben, den ihr habt, und eure Liebe. Euren Glauben und eure Liebe zu Jesus. Ich möchte euch danken, dass ihr eure Türen öffnet, um euren Glauben und eure Liebe zu Jesus zu teilen. Ich möchte euch danken für dieses Hoffnungsfest, das in den letzten Tagen hier stattgefunden hat. Danken für die persönlichen Gespräche, die ihr geführt habt, Einladungen, die ihr verteilt habt, Kontakte, die ihr gepflegt habt, weil ihr Jesus kennt, weil ihr Jesus liebt, weil ihr wisst, was Jesus bedeutet für uns Menschen. Jesus lebt und in Jesus ist eine solche Kraft, Kraft, die den Tod überwunden hat. Kraft, in der wir Frieden haben dürfen, weit über den Tod hinaus. Begegnung, Gemeinschaft mit dem lebendigen, unsichtbaren Gott. Und ihr wollt diesen Jesus teilen, weil ihr wisst, welche Bedeutung er hat für andere Menschen. Und dafür möchte ich euch danken. Und ich möchte euch ermutigen, an diesem heutigen Morgen, zum Abschluss dieses Hoffnungsfestes, einen fetten Doppelpunkt zu setzen. Nicht einen Punkt, sondern einen Doppelpunkt. Und euch ermutigen, dass Gott euch segnet heute Morgen auch in diese Botschaft. Euch ermutigt, in diesem Glauben und in dieser Liebe zu Jesus weiterzufahren. Und dass Gott viele Menschen berühren möchte. Vielleicht auch heute ganz neu. Vielleicht erstmals. Mit der Liebe von Jesus. Weil es keine größere gibt als diese. Wir sind an diesem Freitagabend in Solothurn wieder zusammengekommen als eine Gruppe. Wir sind regelmäßig, treffen wir uns und gehen dann in die Stadt hinaus und suchen Schätze. Wir nennen das Ganze Schatzsuche. Und diese Gruppe, die ist immer wieder neu gemischt. Es gibt Leute, die regelmäßig kommen, andere, die kommen das erste Mal. Es ist gemischt von den Generationen. Letzten Freitag war ein junges Mädchen dabei, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, ältere Leute, Senioren. Und so sind wir zusammengekommen mit diesem einen Ziel, auf Schatzsuche zu gehen in der Stadt. Und wenn wir von Schatzsuche sprechen, dann ist der erste und größte Schatz, den wir suchen, ist Gott, ist unser Vater. Wir wollen schauen und suchen, wo Gott in dieser Stadt am Wirken ist. Denn Jesus hat gesagt, mein Vater hat nie aufgehört zu wirken. Und das gilt auch für diesen heutigen Morgen. Gott, der Vater, hat nicht aufgehört zu wirken in seiner Liebe. Das gilt für dein Leben. Und so sind wir gegangen, weil wir wissen, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und was dieser tut, das tut gleichermaßen auch der Sohn. Und der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er wirkt. Und er wird ihm noch größere Dinge zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Und unser Ziel ist es, diesen Vater zu suchen in der Stadt, zu sehen, wo er am Wirken ist. Und uns eins machen mit dem Wirken des Vaters, dort einzusteigen und das tun, was der Vater tut. Ein paar Beispiele. Kaum waren wir unterwegs. Ich war mit Claudia zusammen, da haben wir auf einem Platz zwei Männer gesehen. Und sie sind uns aufgefallen. Sie waren auf einer Bank dort, auf diesem Stadtpark. Und wir sind auf sie zugegangen mit dem starken Impuls, Gott, der Vater, ist da am Werk. Es waren zwei Kurden, sie kamen aus Syrien, der eine war schon ein bisschen länger in der Schweiz, konnte ein bisschen besseres Deutsch, der andere noch nicht so gut. Und wir waren dann besonders im Gespräch mit dem, der schon ein bisschen besser Deutsch kann. Und er hat uns aus Syrien erzählt, aus seiner Zeit in der Schweiz. Es war ein interessantes Gespräch und sein Blick, als wir über Gott sprachen, war: Nun, jeder soll das tun, was er für richtig hält. Der nebendran war, hat kein Wort gesagt, aber ich merkte und spürte, etwas bewegt ihn unglaublich stark. Plötzlich sprang er auf, nahm sein Handy, ich habe es jetzt am Platz, öffnete es, kam zu uns und sagte: Psst. Und dann zeigte er uns einige Fotos. Und auf diesen Fotos war er zu sehen, kürzlich bei einer christlichen Taufe. Er selbst wurde kürzlich im Namen Jesu getauft, weil er Jesus kennengelernt hat. Sein Freund, sein Bekannter aus Syrien, kennt Jesus noch nicht. Und er hat uns gesagt mit seinem gebrochenen Deutsch: Kein Zufall. Wir konnten diesem anderen Mann ein neues Testament mitgeben. Er konnte schon gut Deutsch lesen. Und er sagte uns, er möchte dieses Buch ganz durchlesen. Wisst ihr, da ist der Vater bereits am Wirken. Und er hat uns dorthin geführt, damit wir mitwirken, dort, wo er bereits am Wirken ist. Ein bisschen später, wir hatten viele Begegnungen, eine, zwei vielleicht noch, da war eine Frau mit dem Staubsauger am Putzen, irgendwo in einem Unternehmen, das war zu, es war bereits dunkel draußen, es war spät. Und wir hatten den Eindruck, diese Person ist ein Schatz auf dieser Schatzsuche, die der Vater auf dem Herzen trägt und wo der Vater bereits am Wirken ist. Und wir hatten noch so Einladungen mit dabei für einen interessanten Abend, wo jemand aus unserer Gemeinde, aus seinem Leben erzählt, was Jesus in seinem Leben bereits getan hat. Und wir nahmen diese Einladung und drückten sie gegen die Scheibe. Und diese Frau sah, dass wir ihr etwas mitteilen möchten und hat ihren Staubsauger abgestellt, hat einen Knopf gedrückt und das öffnete dann so eine Sicherheitstüre. Und die war offen und in dem Moment, als sie geöffnet war, ging sie langsam wieder zu. Und ich wusste, ich habe vielleicht 15 Sekunden und dann ist diese Tür wieder zu. Ich habe ihr gesagt, wir sind auf Schatzsuche. Und wir sind sowas von überzeugt, dass sie zu diesen Schätzen gehört und dass Gott sie liebt. Und wir haben eine Einladung. Sie soll sie mitnehmen und studieren. Wir sind überzeugt, dass Gott ihr ganz persönlich begegnen möchte. Und sie sah das an. Und sie lachte und sie hatte Freude und ging wieder an ihre Arbeit. Ganz so gegen Ende dieser Stunde, als wir unterwegs waren, beobachtete ich einen Mann draußen bei dem Restaurant. Und wir gehen davon aus, dass Gott uns aufmerksam macht auf diese Situation, wo er am Wirken ist, der Vater, und wo wir uns eins machen dürfen mit ihm. Und dieser Mann ist mir aufgefallen vor dem Restaurant. Und ich wusste, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir gehen bald zurück und dann tauschten wir aus, was wir so erlebt haben und beten für diese Begegnungen. Und er ist mir aufgefallen und ich sagte: Gott, wir drehen eine Runde, wenn wir zurückkommen und der Mann noch draußen ist, sprechen wir ihn an. Dann 5 Minuten später kommen wir bei diesem Restaurant wieder zurück und der Mann war draußen. Und ich sprach ihn an und fragte: Frische Luft schnappen? Nach dem Restaurant. Und er: Ja, warten auf die Frau, die noch drin ist, kann vorkommen. Und habe diesem Mann gesagt: Es ist kein Zufall, dass wir dich treffen. Wir möchten dich einladen zu einem besonderen Abend, wo ein Bekannter von uns aus seinem Leben erzählt. Ein schwieriges Leben. Ab 2 Jahren in einem Heim nach dem anderen wurde er ein Dieb und ein Räuber, schadete Menschen und der Umwelt und so weiter. Und dann gab es einen Punkt in seinem Leben, das veränderte sein Leben von Grund auf. Dann fragte ich ihn: Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ich wusste, er hatte eine Idee. Aber er sagte nichts. Ich wartete nochmals: Hast du eine Idee, was das, wer das sein könnte, wo das Leben dieser Person sowas von veränderte? Und dann sagte er mir: Ich würde es ihm sicher gleich sagen. Dann sagte ich: Ja, ich werde es dir sagen. Es war Jesus. Und dann wie aus einem Kanonenrohr sagt er: Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Aber er sagte es mit einem solchen Ton und auf eine solche Art und Weise, wo ich wusste, Jesus hat das vorbereitet. Jesus ist bereits am Werk in diesem Menschen. Der Vater ist dran, er wirkt in seiner Liebe. Und er hat nur darauf gewartet, dass ich diesen Namen Jesus ausspreche, der in diesem Leben schon so was von bekannt ist. Ich hab's befürchtet. Und sagt, und ich werde kommen. Nun, ob er kommt oder nicht, wir werden sehen. Aber wir sind dann zusammengekommen wieder als Gruppen und haben ausgetauscht. Und wisst ihr, wenn wir unterwegs sind auf der Suche nach dem Vater und seinem Wirken und uns eins machen mit den Eindrücken, die er uns schenkt, mitten im Alltag, dann erfüllt uns eine solche Freude. Schatzsuche ist Beziehungspflege mit dem lebendigen Gott zuallererst. Schatzsuche ist Beziehungspflege mit dem lebendigen Gott zuallererst. Es geht um dich und Gott. Es geht um deine Liebe mit dem Vater. Und es geht darum, dass du mit Freude erfüllt werden darfst, wenn du dabei bist, wenn der Vater am Wirken ist. Und das ist wunderbar. Und wir wurden sowas von berührt, als wir ausgetauscht haben über diese vielen, vielen Geschichten. Und dann ist was Besonderes geschehen. Wir waren in einem Kreis zusammen und das kleine Mädchen, das bei uns war, nahm so eine Straßenkreide und zeichnete, als wir am Reden und Beten waren über diese verschiedenen Begegnungen, zeichnete das Mädchen auf dem Platz ein großes Herz und fing an, den Rand dieses Herz auszumalen. Und in der Mitte war es weiß. Und dann ist dieses Mädchen, hat sich aufgemacht. Ich glaube, dieses Bild entstand am nächsten Tag, weil es war dunkel und mir hat das jemanden zugeschickt von diesem Abend und bin sehr dankbar dafür. Dann hat dieses Mädchen diese Blätter gesammelt, das von den Bäumen gefallen ist, und fing an, während dem Beten diese Blätter zu suchen, zu holen und brachte sie zurück in dieses Herz, bis es beim nächsten Bild voll war. Und dann sprach Gott in mein Herz und sagte: Samuel, aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge habe ich mir eine Macht zubereitet, um der Feinde willen zu vertilgen, den Rachgierigen und den Feind. Und dieses Mädchen wurde uns zu einer unglaublichen Ermutigung, weil sie zeigte uns, was die Realität ist in dieser Welt. Sie ist und ging auf die Suche nach den Blättern und wusste, dass in dem Herz Gottes, des Vaters, so viel Platz ist. Und sie suchte diese Blätter und sie nahm diese Blätter in die Hand und führte diese Blätter zurück ins Herz Gottes. Und wisst ihr, genau das tun wir. Wir gehen auf die Suche nach gefallenen Blättern. Gefallenen Menschen. Dazu gehören wir alle. Und jemand in unserem Beziehungskreis hat dieses gefallene Blatt dich genommen, weil er um die Liebe Gottes wusste und brachte dieses gefallene Blatt zu Jesus und durch Jesus ins Herz des himmlischen Vaters. Und jetzt, wo du da drin bist, darfst du Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, Frieden mit Gott, Heilung in Jesus, Vergebung, ein neues Leben. Aber es braucht Menschen. Und genau dazu hat Jesus uns berufen. Er hat gesagt, ihr seid Erben, meine Erben, Erben meiner Mission, meiner Sendung. Und meine Sendung ist eine Sendung, Menschen, gefallene Menschen zu suchen und sie zum Vater zurückzuholen. Und das gilt für euch. Ihr seid Erben meiner Mission, Erben meines Auftrages. Ihr seid meine Erben. Darum geht hin in alle Welt, sucht gefallene Menschen, bringt sie zu mir, auf dass sie Heilung erfahren dürfen und durch das Gemeinschaft mit dem unsichtbaren, lebendigen Gott. Und ich möchte dich fragen, bist du bereits in dem Herzen des Vaters? Bist du bereit dort? Bist du heimgesucht worden von Jesus? durch Freunde und Bekannte. Eines kann ich dir garantiert sagen: Jesus kennt dich beim Namen. Er kennt deine gefallene Situation. Er liebt dich durch und durch. Er ist gekommen, um dich zu suchen und zu finden. Und wenn du seine Stimme hörst an diesem heutigen Morgen, wie er dich ruft, an ihm sich festzuhalten, an Jesus, ihm zu vertrauen, deine Liebe ihm zu schenken, dann sag ja und komm zum Vater, von dem du kommst und zu dem du gehörst. Ich war letzte Woche unterwegs zu einem Besuch und ich habe mich furchtbar verfahren, weil ich dachte, ich brauche das Navi nicht und dachte, ich wusste es besser. Ich hatte glücklicherweise darum mehr Zeit im Auto, Jesus zu fragen, welchen Text sollen wir lesen auf diesem Besuch, weil der Vater ist vor ein paar Wochen zum Glauben gekommen. Und unterwegs hatte ich ein Bild und ich sah einen Haufen, der brannte mit Material, dass es zu verbrennen galt. Und dann erinnerte mich an eine Stelle in der Bibel, wo Leute ihr Material brachten und es verbrannten auf einem Haufen. Und wir finden diese Stelle in der Apostelgeschichte. Und ich wusste, dieser Text müssen wir zusammen lesen. Ich habe ihn gesucht, wir haben ihn zusammen zu Hause gelesen und der Text traf uns tief ins Herz. Und ich möchte mit euch nun diesen Text lesen und ein paar Gedanken teilen. Wir werden keine Tiefenschürfung machen bei dieser Textlesung und eine tiefe Auslegung dafür, aber ein paar wichtige Gedanken möchte ich mit euch teilen. In der Apostelgeschichte Kapitel 19, die Verse 1 bis 22, lasst uns mit hineinnehmen in diesen Text. Es geht dort um einen Mann namens Paulus, der eigentlich dachte, Jesus ist der Feind und diesen Jesus bekämpfte, dafür Menschen umbrachte, die dachten, Jesus sei ein Freund. Und dieser Paulus hatte dann eine Begegnung mit diesem Jesus höchstpersönlich. Und dieser Paulus wurde tief getroffen in seinem Herzen und er wusste, Jesus lebt, er ist die Wahrheit, er ist der Sohn Gottes und er ist voller Gnade. Und dann begann Paulus diesen Jesus nicht mehr zu verfolgen, sondern ihn, den Menschen, lieb zu machen. Und dieser Paulus kommt jetzt in die Stadt Ephesus und ist dort und macht genau das. Er möchte den Menschen Jesus lieb machen. Und ich lese nun diesen Text, der ist ein bisschen länger, aber er hat es in sich. Wir werden ihn sonst schnell nicht mehr vergessen. Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 1 bis 22. Während Apollos in Korinth war, da reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger und er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir haben noch nie einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Na, welche Taufe habt ihr dann empfangen, wollte Paulus jetzt wissen. Na, die Taufe von Johannes, war die Antwort. Da erklärte Paulus: Wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, da kam der Heilige Geist auf sie und sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Es waren etwa 12 Männer. Paulus ging darauf in die Synagoge und 3 Monate lang predigte er dort unerschrocken vom Reich Gottes und versuchte, viele Menschen zu überzeugen. Es gab aber auch einige, die sie ablehnend verhielten und sich immer mehr verschlossen. Sie spotteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft von Jesus. Und da trennte sich Paulus von ihnen und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er 2 Jahre lang, so dass alle in der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn Jesus hörten. Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Und im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer, die umherzogen und böse Geister austrieben. Einige von ihnen versuchten, Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, aussprachen. Und sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Das taten auch die 7 Söhne eines gewissen Skephas. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern, doch der Dämon verhöhnte sie. Jesus kenne ich, Paulus auch, aber wer seid ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, so dass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Bald wusste ganz Ephesus, Juden wie Nichtjuden, von diesem Vorfall, und alle waren zutiefst erschrocken, und der Name des Herrn Jesus wurde nun überall gelobt. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Und nach all diesen Ereignissen beschloss Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Und wenn ich in Jerusalem gewesen bin, so sagt er, muss ich weiter nach Rom. Und er schickte 2 seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, voraus nach Mazedonien, während er selbst noch einige Zeit in der Provinz Asia blieb. Wisst ihr, mit Jesus, da ist was los. Das ist kein langweiliges Leben. Und wenn du dich gelangweilt fühlst mit Jesus, dann stimmt vermutlich nicht etwas mit Jesus nicht, sondern mit dir und deiner Beziehung mit Jesus. Lasst uns 5 Wahrheiten. Wir werden nicht allzu lange bei diesen bleiben, sondern wir können sie zu Hause nochmal nachlesen und diese vertiefen, aber sie scheinen mir sehr wichtig in diesem Text. Paulus kommt nach Ephesus und er trifft dort Menschen, die auf der einen Seite, sagt man, sie sind Jünger, also sie gehören zu Jesus, auf der anderen Seite findet Paulus irgendwas komisch bei diesen Leuten, die er antrifft. Und er fragt sie, habt ihr denn den Heiligen Geist nicht bekommen? Sie wussten nicht, wer der Heilige Geist war. Und dann kommt eine entscheidende Frage von Paulus. Und Paulus fragt die Leute, welche Taufe habt ihr bekommen? Und sie überlegten, da war doch der Apollos bei uns. Und der hat uns von Johannes erzählt und wir haben uns taufen lassen auf den Namen Johannes. Und dann hat Paulus gesagt, Johannes war ein Mensch, ein Prophet. Er hat euch gerufen, euer Herz Gott zu geben. Aber er taufte mit Wasser. Aber Johannes selbst sagte, dass nach ihm jemand kommt, der stärker und größer ist als er. So viel Stärke, dass Johannes nicht einmal würdig wäre, diesem, der kommen wird, die Schuhe zu tragen. Denn der kommen wird, wird nicht mit Wasser, sondern mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann haben sich diese Leute, nachdem Paulus ihnen noch mehr von Jesus erzählt hatte, nochmals taufen lassen. Wisst ihr, vielleicht war das die dritte Taufe. Ich habe mir das so überlegt. Vielleicht waren das Griechen und wollten Juden werden, weil sie betroffen waren von dem Glauben der Juden. Und Jude wird man durch eine Wassertaufe. Gut, dann kam Apollos und dann haben sie von Johannes gehört. Das hat sie beeindruckt. Und dann kam die zweite Wassertaufe auf den Namen von Johannes. Und dann kommt Paulus und erzählt von Jesus. Und dann war vielleicht die dritte Taufe mit Wasser vollzogen, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, die wichtige Frage, die Paulus hier stellt, ist: Auf welchen Namen seid ihr getauft worden? Und dieser Johannes war nicht ein Niemand. Jesus hat groß von diesem Johannes gesprochen. Er hat den Weg vorbereitet auf das Kommen von Jesus. Johannes war ein wichtiger Mann. Und wie er gewirkt hat, war in Vollmacht und Kraft. Aber Johannes war ein Mensch. Und dieser Johannes steht oft heute für Menschen, denen wir mehr vertrauen als Gott. Institutionen. Wir haben in dieser Stunde in Solothurn auch einen Mann getroffen, der war älter, der saß auf einer Bank. Wir kamen ins Gespräch mit ihm und er sagte dann auf einmal: Wisst ihr was, geht ihr weiter, weil bei mir verliert ihr eure Zeit. Denn ich bin ein Katholike und ich brauche nichts mehr Besonderes. Und wir haben das respektiert, aber ich sagte diesem älteren Mann: Wisst ihr, Jesus war und ist etwas ganz Besonderes. Wie viele Menschen haben eine Taufe auf eine Institution, eine Taufe auf eine Religion, eine Taufe auf Menschen und Menschenführer? Aber hier geht es darum, wenn wir von einer Taufe reden, es geht um eine Macht. Es geht um eine Kraft. Es geht darum, welcher Macht trauen wir unser Leben an? Welcher Macht vertrauen wir? Und hier geht es um die Macht von Jesus, dem Sohn Gottes, der die Macht hat über den Tod. Und es geht darum, dass wir auf diesen Jesus unser Leben vertrauen und seine Liebe und seine Freiheit, seine Kraft in unserem Leben selbst erleben. Auf welche Taufe bist du getauft? Dann geht es weiter. Wir erfahren in einem weiteren Teil, wie Paulus dann in der Synagoge von Gott erzählt und Ausgrenzung und Spott erlebt. Lasst uns darüber nachdenken. Ein Leben mit Jesus bedeutet auch ein Leben von Ausgrenzung und Spott. Sind wir dazu bereit? Haben wir auf diese Frage schon einmal eine Antwort gegeben? Es gibt keine Alternative. Wer mit Jesus lebt, der wird in seinem Leben Ausgrenzung und Verspottung erleben. Und Jesus sagte sogar: Selig seid ihr, wenn ihr von Menschen verhöhnt, verspottet und verfolgt werdet. Wenn sie allerlei Böses über euch reden und dabei sogar noch lügen. Und dann sagt er: Jubelt und freut euch darüber. Denn im Himmel werdet ihr reichlich belohnt werden. Genauso ist es den Propheten zuvor ergangen. Es gibt keine Alternative, es gibt Ausgrenzung, es gibt Verspottung. Auf diese Frage will Jesus eine Antwort von uns. Es gibt keine Nachfolge von Jesus ohne Ärger. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann wird die Nachfolge von Jesus schwierig. Wenn du aber ein Ja dazu gefunden hast, dann zeigt dir Jesus Wege auf, die noch größer sind und wunderbarer sind als jeglicher Druck, den wir erleben und Ärger, der auf uns zukommt. Denn das ist der dritte Teil. Wir leben und lesen davon, welche Kraft und welche Autorität wir in Jesus haben. Da ist doch Paulus unterwegs. Es geschehen Zeichen und Wunder als Bestätigung davon, dass er mit Jesus lebt und von Jesus erzählt. Kranke werden geheilt. Geplagte Menschen von Geistern und Dämonen werden frei. Vielleicht sind heute Menschen da, die wissen, von was ich rede und von was die Bibel lehrt. Geplagt zu sein von Geistern und Dämonen. Man wagt heute gar nicht mehr darüber zu reden, weil in der Psychiatrie gesagt wird, da ist irgendwas nicht ganz sicher. Aber du weißt es, denn du siehst es und du spürst es und du leidest und du bist geplagt. Und Jesus kann dich befreien, weil seine Macht stärker ist als Satan und seine Dämonen und seine Geister. Es gibt Hoffnung. Und es gibt ein Hoffnungsfest für dich, wenn du dich darauf einlässt. Denn diese Autorität hat sich nicht verändert und sie lebt in unserem Leben. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst uns diese Autorität in Anspruch nehmen und dieser Autorität und Vollmacht leben an dem Ort, wo der Vater wirkt und wo er uns einlädt, mit ihm zu wirken. Dann die nächste Station, übrigens diese kleine Passage von diesem Ärger, den es gab, als die Juden, die meinten, sie könnten mit Jesus spielen und dann eines auf den Deckel bekamen. Wir erfahren, dass die Dämonen besser wissen, als wir Menschen, wer Jesus ist. Sie kennen ihn, den Sohn des Allerhöchsten. Und wenn sie mit ihm konfrontiert werden, dann gibt es Ärger für sie, den Feind. Denn sie müssen gehen, wo der Name von Jesus regiert. Dann lesen wir davon, wie es Konsequenzen gibt im Leben der Gläubigen. Sie haben Jesus kennengelernt, sie haben den Ärger kennengelernt und sie haben die Autorität von Jesus kennengelernt. Und dann gingen sie und sammelten alles zusammen in ihren Häusern und Wohnungen, das nicht zu diesem Jesus gehört, sondern in Konkurrenz zu diesem Jesus steht. Ihre Zauberbücher im Wert von 50.000 Silberstücke, das waren vielleicht gegen die 4 Millionen Euro und mehr. Das war zu dieser Zeit ein unglaublicher Betrag. Und sie brachten das, sie hätten es ja verkaufen können und noch Geld verdienen. Aber nein, mit dem verdient man kein Geld, es gehört ins Feuer. Und sie haben es genommen, ein Riesenfeuer gemacht, mitten in der Stadt von Ephesus und verbrannten es dort zum Zeugnis, dass sie Jesus nachfolgen. Und ich frage dich, gibt es in deinem Leben Alternativen, die sich neben und gegen Jesus stellen? Vernichte sie. Nimm sie aus deinem Haus, aus deinem Leben. Vernichte sie, raus mit dem und lass Jesus Herr, Gott und König sein in deinem Leben. Dann wirst du Freiheit erfahren. Und zum letzten Abschnitt dieses Abschnittes ist es, und es ist wieder so was von dem, was Nachfolger von Jesus ausmacht. Nach all diesen Ereignissen, Vers 21, beschloss Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, über Mazedonien nach Jerusalem zu reisen. Geleitet durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, was wir tun in Jesus oder lassen, das tun wir in der Leitung des Heiligen Geistes. Paulus, er wusste, er muss nach Jerusalem. Die Leute warnten Paulus. Überall, wo er hinkam, auf der Reise, sagten, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Wenn du dorthin kommst, sie werden dich ins Gefängnis werfen, sie werden dich plagen, sie werden dich foltern, sie werden sich vielleicht sogar umbringen. Überall, wo er hinkam, es kam sogar ein Prophet von weit her zu Paulus und er bindete sich mit den Gürteln an Hemden und Füßen, um dem Paulus zu zeigen, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Paulus, bei all den Bemühungen, gehorchte dem Heiligen Geist. und er ging nach Jerusalem. Und er war bereit, dort auch zu sterben. Denn er hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Ja. Aber hier, jetzt in Ephesus, wisst ihr, von was er spricht? Der Heilige Geist wird mich nach Jerusalem führen und ich bin überzeugt, das wird mein Sprungbrett sein, um nach Rom zu kommen, vor den Kaiser und vor dem höchsten Menschen im Römischen Reich das Evangelium zu erzählen, nämlich, dass Jesus noch eine Stufe höher ist und der König aller Könige. Und genau das ist geschehen. Paulus bekam Ärger in Jerusalem. Aber durch den Gehorsam ist Paulus vor den Kaiser Nero gekommen und hat ihm das Evangelium erzählt. Es gibt so viele Überraschungen unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir beten so viel, bewahre uns vor Ärger. Bewahre uns vor Ärger. Lasst uns doch viel mehr dafür beten, dass der Wille Gottes geschieht. Denn in Jesus haben wir den Sieg, ewiges Leben, Freiheit, Frieden mit Gott. Jesus liebt euch so sehr und er hat eine Riesenfreude über euren Glauben und eure Liebe. Dass ihr euer Herz öffnet und euren Glauben und eure Liebe teilt, weil ihr wisst, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Weil er das Schönste und das Beste ist. Die Antwort auf alle Fragen unseres Lebens. Darum teilt ihr Jesus, sucht den Vater, seid dort, wo der Vater ist und dient den Menschen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diese Gemeinde, die ich heute besuchen darf und mit der ich heute Gemeinschaft haben darf mit dir. Danke für deine wunderbare Geschichte mit dieser Gemeinde und für deinen Segen, den du bis dahin geschenkt hast. Danke, dass du mit ihnen unterwegs bist. Danke, dass du sie befähigst, immer wie mehr und freisetzest zu dem sie berufen sind, egal welchen Alters und welcher Erfahrung. Ich danke dir für diese Menschen, unter denen du wirkst, Vater, in Liebe, Geduld und Gnade, und dass sie mit Hilfe dieser Gemeinde gefunden werden und zu dir zurückgebracht werden. Auch segne diese Gemeinde und ich bitte dich für all die Personen heute Morgen unter uns, die dich, Jesus, noch nicht persönlich kennen. Danke, dass du zu ihnen gesprochen hast, dass du ihnen sagst, dass du sie liebst. Ich danke dir, dass du in ihr Herz reden wirst, dass du sagst, komm her zu mir, ich werde dir alles vergeben, ich werde dich heilen und befreien von aller Not. Und ich werde dich zum Vater bringen und dir Frieden schenken, für Zeit und Ewigkeit. Vielen Dank dafür. Amen.